ARD.
Am Ende dieses Jahres 2024 werden Sie alle hier in Greifswald sagen können: Toni ist groß, Friedrich ist größer. Habe ich ein Jahr dran gearbeitet.
NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
Ja, sehr, sehr schöner Ton. So schön hat es der Buchautor Florian Illies formuliert bei der Eröffnungsfeier anlässlich des 250. Geburtstags von Romantikmaler Caspar David Friedrich im Greifswalder Dom. Kleine Erklärung für alle Nicht-Greifswalder. Fußballer Toni Kroos und Caspar David Friedrich sind beide in Greifswald geboren. Und man ist hier sehr, sehr stolz auf die bekannten Söhne dieser Stadt. Nur seien wir mal ehrlich, in diesem Jahr, da kann der Toni machen, was er will. Der Kaspar dominiert einfach alles. Das fängt schon am Ortseingang an. Da leuchten einem momentan knallgelbe Schilder mit seinem Namen und auch seinem Konterfei entgegen. An vielen Häuserfassaden in mehreren Stadtteilen hängen großflächige Plakatdrucke mit seinen Werken. Caspar David Friedrich Busse fahren durch die Straßen und in der Innenstadt kann es einem sogar passieren, dass ein Caspar David Friedrich Doppelgänger in Kostüm um die Ecke schlendert und Touristen herumführt. Kurzum, Greifswald feiert den 250. Geburtstag des Romantikmalers in diesem Jahr ziemlich ausschweifend. Und nicht nur in Greifswald wird Friedrich gewürdigt, auch auf Rügen, in Hamburg und Berlin. Kompakt, informativ und unterhaltsam, das ist Dorf, Stadt, Kreis. Sie finden alle Folgen auch in der App der ARD Audiothek. Wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und das ist heute unsere Kulturreporterin Juliane Vogt aus dem Vorpommernstudio in Greifswald. Hallo Juliane.
Hallo Mirja. Ich freue mich, dass ich auch mal Expertin für etwas hier sein kann, sozusagen, und von dir eingeladen bin.
Ja, ich freue mich total, weil wir im Vorfeld schon so ein spannendes Gespräch hatten. Da kommen wir nachher zu. Juliane, vielleicht nochmal zu dem O-Ton, den wir eingangs gehört haben. Das war Florian Illies und du hast es ja live gehört. Vielleicht kannst du das nochmal einordnen, in welchem Zusammenhang er das geäußert hat.
Also es war natürlich eine Einweihung mit allen staatlichen Repräsentanten aus dem Land und Claudia Roth war da. Es gab alle möglichen Reden, aber die große Festrede hat eben Florian Illies gehalten. Mit Bebilderungen, also er hat eine riesengroße Präsentation auch im Hintergrund laufen gehabt und als er diesen, es ist ja eigentlich so ein Karlauer, rausgehauen hat, ja, da hat er sich dann selber eine Weile auch wirklich nicht mehr eingekriegt, weil eigentlich ist es nicht, also er ist eigentlich gar nicht so ein Witzbold, er schreibt unheimlich unterhaltsam, aber das war dann irgendwie etwas, was er selber auch großartig fand, was ihm da eingefallen ist. Im vergangenen November kam Der Zauber der Stille raus. Das ist ein Buch, was er direkt über Caspar David Friedrich geschrieben hat und das ist auch so ein Bestseller geworden. Also das hat zum Teil auch noch wirklich dazu beigetragen, dass das so durch die Decke gegangen ist jetzt auch mit Caspar David Friedrich. Da kommen wir bestimmt noch zu. Na, also in Hamburg ist er ganz groß, aber es war natürlich ganz fantastisch, dass er hier nach Greifswald gekommen ist zur Eröffnung, um diese Rede zu halten. Und es war so eindrucksvoll und so, also man hat einfach so viel Wissen mitgenommen und mehr als in dem Buch steht zum Beispiel auch noch, ja.
Genau, da kommen wir jetzt gleich mal langsam zu. Also wir werden ganz viel über Caspar David heute reden. Jetzt bevor wir direkt einsteigen mit ihm und seiner Biografie, vielleicht einfach mal kurz zu dir. Wie bist du denn mit Caspar David so richtig in Berührung gekommen? Ich weiß, du hast wahnsinnig viel dazu gemacht und gelesen, aber wie kam es da eigentlich zu? War das jetzt das Anlass des Jubiläumsjahres?
Natürlich habe ich mich intensiv mit ihm befasst, weil ich ungerne Berichterstattung überhaupt insgesamt mache, ohne die Hintergründe zu wissen. Also ich vertiefe mich dann immer sehr in Themen und deswegen weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wo das alles herkommt, was ich jetzt also auch in meinem Kopf gesammelt habe, ob das jetzt wirklich nur dieses Jahr ist. Da ist natürlich wahnsinnig viel ganz frische, aktuelle Informationen in mich reingekommen, aber ich habe nochmal darüber nachgedacht und ich glaube, die Initialzündung hatte ich dann doch in dem Haus meiner Großmutter. Da gab es so ein riesengroßes, ehemaliges, altes Ehebett so Gelsenkirchener Barock und da drüber hing der Tetschener Altar. Also ich wusste überhaupt nicht, was das ist und ich fand das ganz natürlich beängstigend und irre und es war so ein dunkles Bild und so ein riesengroßer Kruzifixkreuz so in den Bergen. Also ich habe das für real gehalten und hatte Respekt davor und war natürlich sicher, dass das ein Originalschinken ist, der da hängt. Der da hängt. Ist natürlich etwas, was gerne über Betten hing. Also jetzt weiß man ja auch, dass selbst die Besitzerin, die das in Auftrag gegeben hat, sich das übers Bett gehängt hat.
Okay.
Aber zumindest ja, das war mein erstes Caspar David Friedrich Bild, was ich wirklich direkt wahrgenommen habe. Und dann habe ich das natürlich wieder gesehen und dann wurde mir erst klar, von wem ist dieses Bild, ja.
Wahnsinn. Ja, jetzt hast du nach meinem Gefühl in diesem Jahr irgendwie dich fast ausschließlich mit Caspar David beschäftigt oder tust es noch. Du hast unter anderem ja auch diverse NDR-Sendungen gemacht, Berichte schon darüber, Fernsehbeiträge und unter anderem auch einen Kunstkarten. Den verlinke ich natürlich. Das ist auch ein Podcast geworden. Da geht es auch nochmal viel um Florian Illies, ne? Und das Buch. Und du hast es nochmal eingeordnet, die Geschichte. Also wer sich dafür interessiert, wir verlinken das. Dann können Sie da auch nochmal genau reinhören. Wir wollen jetzt mal gucken, wie es sozusagen mit Caspar David eigentlich irgendwie alles anfing. Und bevor wir über die Feierlichkeiten sprechen zum Jubiläumsjahr, lass uns mal mit ihm beginnen. Also wir feiern seinen 250. Geburtstag, das haben wir schon gehört. Er ist also 1774 in Greifswald geboren worden. Und was passierte dann?
Das ist ja sehr wahrscheinlich war er erstmal da und ist ein paar Tage später getauft worden.
Vermutlich.
Also da kann man gleich zusagen, das ist alles sehr praktisch gewesen, weil dieses Geburtshaus von Friedrichs sozusagen war direkt hinter dem Dom oder an der Seite des Doms. Also man kann mal davon ausgehen, dass er dann in einem dicken weißen Kissen, wie das damals üblich war, und Rüschen besetzt in den Dom getragen wurde. Er ist in eine sehr streng gläubige lutherische Familie hineingeboren worden, als sechstes von 10 Kindern und hatte einen sehr strengen Vater, so heißt es, also auch sehr streng gläubig und die ganze Familie hat darunter gelitten, dass die Mutter so früh gestorben ist. Also sie muss, wenn er jetzt das sechste von 10 Kindern war, eigentlich direkt nach der Geburt des letzten Kindes gestorben sein. Also Friedrich war 4.
Okay.
Caspar David Friedrich war 4 und ist dann aber in Greifswald groß geworden. Also es wird auch berichtet von, so dieser eigentümlichen Melancholie, die dieser Junge schon immer in sich getragen hat. Also er hat sich wahrscheinlich dann irgendwie immer mal an den Hafen verzogen. Also eigentlich immer so ein bisschen einzelgängerisch. Aber man muss auch ganz deutlich sagen, er hat so eine enge und intensive Beziehung zu seinen Geschwistern ein Leben lang gehabt, dass er also da auch aufgehoben war. Ja, obwohl es eben diese Mutter nicht mehr gab und seine Schwester Dorothea dann diesen Haushalt auch übernommen hat und 1808 ist dann aber auch Dorothea gestorben. Also das war ganz, ganz schrecklich, glaube ich, für alle. Und 9 dann auch noch sein Vater. Also da gab es dann nochmal so eine schwierige Trauerphase. Und er hat eigentlich diese Traurigkeit, so muss man mal sagen, durchaus immer in seinem Herzen gehabt. Aber nicht nur. Also er ist hier einfach auch wie ein ganz normaler Junge groß geworden. Hat mit 13 Jahren ungefähr von seinem Vater auch bezahlt bekommen, ein Zeichenunterricht bei dem damals Universitätsbaumeister Johann Gottfried Quistorp, der zum Beispiel auch das Gebäude des heutigen Pommerschen Landesmuseums gebaut hat. Mhm. Also das war jemand, der hier sehr anerkannt war und der hat Friedrich unterrichtet und hat auch sein Talent gesehen und den Vater dann auch geraten. So, also das ist, glaube ich, ein guter Weg für den nach Kopenhagen an diese Malschule zu gehen, die damals sehr bekannt war und auch sehr offen und liberal. Und man darf aber auch wirklich nicht vergessen, es ist wirklich eine Handwerkerfamilie gewesen. Die Eltern von Friedrich waren Neubrandenburger. Das waren also eine Seifensiederfamilie. Das ist also quasi auch ein Monopol hier in Greifswald gewesen. Ne? Seifensieder ist das eine, natürlich aus Tierresten wirklich Seife zu kochen. Das war kein angesehener Beruf. Aber das ist ja auch im Caspar David Friedrich Zentrum, also in dem Geburtshaus heute noch zu sehen. Es gibt diese beiden Kessel. Und der andere Kessel, da wurden eben Kerzen gezogen, also Wachs aufgekocht. Und deswegen heißt es in den Kirchenbüchern hier im Dom immer so schön, des Lichtgießers Friedrich Sohn. Also es ist so eine schöne Berufsbezeichnung.
Mhm. Ja, also er war Sohn eines Lichtgießers. Ich fand diesen Begriff auch so wahnsinnig schön. Und dann ist er, du hast gesagt, 1809 starb der Vater. Da war er dann aber ja schon irgendwie Mitte 20. Ne? Da war er schon in Dresden. Okay, dann nochmal zurück.
Genau.
Er ist als Jugendlicher dann nach Kopenhagen. Wie alt war er da?
Er war 16 und wie gesagt, das hat ihm nicht so richtig gefallen. Also es war ihm peinlich, dass er da also jetzt so auf das Geld seiner Familie angewiesen war, weil alle seine Geschwister haben eben Handwerksberufe erlernt und er durfte dann da zeichnen lernen in erster Linie.
Was ja an sich total schön ist, ne? Also was für ein Geschenk, dass er dahin durfte. Aber so hat man es dann, also hat er es damals nicht gesehen, offenbar.
Ja, schon, ne? Also er wollte unbedingt nichts anderes als das Lernen, Zeichnen, Malen. Er war damals auch schon, ja, so ein konzentrierter Zeichner. Ich glaube, so deutlich Künstler, dass gar nichts anderes für ihn vorstellbar war, ne? Aber es war trotzdem, ja, schwierig in solchen Verhältnissen. Aber dem Vater ging es wohl also wirklich ganz gut finanziell. Der hat, also so viel ist bekannt, dass er eigentlich das wirklich auch dann gemacht hat und Friedrich diese 4 Jahre da ermöglicht hat. Und das ist auch eine Zeit gewesen, wo sich wirklich frühe Freundschaften gezeigt, ausgeprägt haben. Also Klinkuström, Runge, das sind ja alles auch Vorpommern gewesen, die auch da studiert haben. Und das war für ihn also fürs Leben eine große Schule auch.
Ist das ist es ein anerkannter Beruf gewesen, wenn man gesagt hat, also seine Familie, hast du gerade gesagt, sind alle Handwerker geworden und er wird dann Maler. Ist das anerkannt gewesen zu der Zeit?
Ja, also es gab natürlich diese Möglichkeit, oder das haben natürlich ganz, ganz viele Maler zu der Zeit gemacht, als Auftragskünstler, als Auftragsmaler, also gerade sehr realistisch zu arbeiten. Der Impressionismus fängt ja erst 50, 60 Jahre später an, also wo die Fotografie sozusagen die Maler ablöst. Also es gab da immer noch wahnsinnig viel Auftragsarbeit, so auch für Maler, ja. Aber es war natürlich eine völlig andere Lebensform und das hat auch dazu geführt, dass Friedrich ja wusste, dass er hier in seiner Heimat nicht bleiben kann, weil hier gab es überhaupt gar keine Auseinandersetzung mit Kunst und Künstlern. Mhm. Das hat er natürlich in Kopenhagen ganz anders erlebt. So. Und deswegen war klar, dass er dann hier in Vorpommern nicht bleiben kann. Also hier wäre er nicht auf die Beine gekommen als Künstler, ganz sicher nicht.
Also keine Rückkehr nach Greifswald nach dem Studium, sondern dann?
Ganz kurz.
Und wie ging es dann weiter?
Er ist dann auch auf Anraten von Quistorp wirklich nach Dresden gegangen und hat sich da niedergelassen, weil Dresden zu der Zeit eben das Zentrum der romantischen Kunst, der Kunst war, sagen wir es mal so. Die romantische Kunst hat sich dann auch mit Caspar David Friedrich personalisiert, aber es ist einfach ein Hof gewesen. Also das ist immer unglaublich kunstorientiert gewesen. Ja, also der Dresdner Hof war das Versailles dieser Gegend sozusagen, ja, also es wurde wahnsinnig viele Künstler gefördert, es gab die Kunstakademie und es war der große Wunsch von ganz vielen, da auch zu lehren zum Beispiel, also eigentlich Geld zu verdienen, also wenn es einen Kunstmarkt gegeben hat, dann vor allem der in Dresden, ja, also um direkt dann auch an Ort und Stelle zu sein, wo Menschen sich dafür interessieren.
Und haben Sie sich interessiert für seine Werke schon gleich? Also kam dann auch gleich der Erfolg mit für ihn oder blieb er in der Erfolglosigkeit am Anfang und wurde dann später nach seinem Tod erst entdeckt?
Also er hat wahnsinnig viele Sepien gemalt. Also mit dieser Sepia-Tusche hat er ganz viel gearbeitet. Und damit hat er wirklich sich also ganz gut ernähren können. Also er hat wirklich vor allem diese Bilder verkauft. Und sehr spät eigentlich angefangen, überhaupt Gemälde zu malen, ja, also das ist sehr, also für ihn erstmal, also waren diese Sepien, das ging schnell, also er konnte das gut verkaufen, so, auch in einer Zeit, wo es zum Beispiel durch die Adelshäuser gar nicht mehr so sehr besetzt war, der Kunstmarkt, sondern gerade Bürger auch angefangen haben, Kunst zu sammeln, ja, und das konnte er mit den Sepien wirklich erstmal ganz gut für sich glaube ich, Regeln. Also ich glaube nicht, dass es ihm gut ging. Er hat sich ganz oft von seinen Geschwistern noch Geld geborgt und immer da und hier und dann aber auch immer ganz stolz geschrieben, ja, und ich habe jetzt hier noch so und so viele Taler und dann kommen noch die dazu und dann noch die Dukaten und dann habe ich so und so viel. Also hat sich dann mit sehr wenig auch für einen reichen Mann gehalten. Aber da es eben diese enge Verbindung noch zu seinen Brüdern gab, gab es da durchaus auch diese Anfragen und Aushilfen und das passierte schon, wenn er wirklich mal wieder ganz und gar pleite war, dass dann Geld aus Greifswald gekommen ist, ja. Aber sein richtiger Durchbruch war dann wohl mit 1810 mit dieser großen Ausstellung in Berlin in der Alten Nationalgalerie und da hat er noch farbfrisch den Mönch am Meer eingereicht und die Abtei im Eichwald.
Okay, also
und
da
das war sein Durchbruch. Das hat der preußische König gekauft, diese beiden Bilder und das war sein Durchbruch.
1810. Aber spannend, aber immerhin zu Lebzeiten, ne, muss man schon sagen. Apropos die Bilder, wir haben ja jetzt eben schon gehört, ne, der Mönch, dann kam ja später noch der Kreidefelsen, die Wiesen bei Greifswald und diese ganzen, die Klassiker, ne, die wir alle kennen und vor Augen haben, wenn wir über Caspar David reden. Wann fing er denn mit denen an?
Auch so in der Zeit. Also ich glaube, das ist also zum Beispiel, diese Kreidefelsen sind wirklich, also eigentlich soll er, also diese Zeichnungen schon in 1810 sollen die Zeichnungen schon entstanden sein. Man muss dazu wirklich sagen, dass er immer nur ganz exakt gezeichnet hat vor der Natur. Und dann hat er, also gerade bei den Kreidefelsen war das so, dass er die sehr spät gemalt hat, nachdem er also die Zeichnungen schon, der musste die richtig tief ausgraben und gucken, wann hat er da an welcher Stelle diese Zeichnung vorgelegt dafür. Und er ist dann 1818, also mit seiner Hochzeitsreise, an diese Stelle gefahren, mit seiner Frau und seinem Bruder Christian und dessen Frau Elisabeth. Und danach hat er dieses Bild gemalt. Also er hat schon sehr früh Zeichnungen dafür angelegt, aber nach dieser Hochzeitsreise hat er dieses Bild gemalt und sich dann eben an seinen Zeichnungen orientiert. Und wahrscheinlich auch noch, also da ist ja so Personal zu sehen, also da fehlt jetzt deutlich natürlich diese Elisabeth, wenn man es genau nimmt, aber er hat das eigentlich gar nicht so gemeint. Also man kann davon ausgehen, dass die Frau in dem roten Kleid auf der linken Seite mit den Blumen seine Frau ist, Caroline, aber das muss jetzt gar nicht sein, dass das andere Personal da wirklich auch vor Ort war, aber dieses Bild ist dann erst 1818, also nach dieser Hochzeitsreise entstanden. Und alle anderen Bilder auch immer nur so, also das muss irgendwie eine Intention gewesen sein, immer ein großes Heimweh nach Greifswald, nach der Ostsee, das waren seine Hauptthemen und er hat aber also ganz sicher alle seine Bilder im Atelier gemalt. Also er hat immer direkt die Zeichnungen benutzt, die er da hatte und die waren immer wirklich akribisch genau. Und dann hat er Versatzstücke aneinander gesetzt, um diese Bilder so zu komponieren, wie er es gefühlt hat. Er hat ja nie irgendwie einfach nur konstruiert. Er hat ja etwas aus sich heraus immer gerne. Oder das war ihm ganz wichtig, ne, dass er da also irgendwie sich selbst immer noch wieder drin gesehen hat.
Jetzt hattest du eben auch noch ein Stichwort gesagt zu seiner Frau. Die war 20 Jahre jünger, habe ich gehört. Oder sehr, sehr viel jünger. Noch was
30 Jahre.
30 Jahre sogar. Wie kam es dazu? Weiß man da genaueres drüber? Wie haben die sich kennengelernt?
Hat er irgendwie nicht erwähnt. Also es gab Briefe an seine Brüder und dann hat er geschrieben, übrigens, ich habe geheiratet gestern. Und,
sehr romantisch.
Ja, und man weiß auch, ja, dass er jetzt auch also irgendwie durchaus Frauenbekanntschaften hatte, aber das war jetzt wirklich dann doch ein bisschen überraschend. Und es ist auch nicht so ganz klar, woher sie in seinem Leben kam. Also sie muss irgendwie die Schwester eines Kunsthändler, der hat Bleistifte verkauft. Also es war so ein Laden, da könnte Friedrich immer mal gewesen sein, um seine Stifte zu kaufen und irgendwie muss ihm da Caroline Bommer über den Weg gelaufen sein. Okay. Und das war 1818 und dazu gibt es eben auch jetzt hier in Greifswald, Also ein Buch, was gerade rausgekommen ist, eine Graphic Novel, also das ist der absolute Renner gerade im Pommerschen Landesmuseum, ist vor 3 Wochen ungefähr vorgestellt worden von einer Zeichnerin hier aus Greifswald, Maiken Albert. Und die hat in Zusammenarbeit mit dem Pommerschen Landesmuseum eben genau dieses Thema Hochzeit, Hochzeitsreise aufgegriffen, weil das Pommersche Landesmuseum ja glücklicherweise in dem Besitz des Marktplatz-Aquarells ist, was Friedrich auch gemalt hat, während er hier war mit seiner Frau. Und da wird es irgendwie so schön erzählt, also mit Briefen, also mit Zitaten aus Briefen, oder die Briefe sind zum Teil auch wirklich von ihr so abgeschrieben in diesem Buch. Mhm. Aber es wurde eben damals nicht geheiratet, wie man das heute kennt, so dass also da ein riesen Brimborium darum veranstaltet wurde, sondern das war damals wirklich noch so, dass man sehr früh zur Morgenmesse gegangen ist, um 6 Uhr, und das ist in der Frauenkirche in Dresden gewesen, und dann wurde im Anschluss an die Messe in schöner Sonntagskleidung geheiratet, und mehr war es nicht. Ohne Tamtam und Brimborium und Menschen, die dazu noch eingeladen wurden, und insofern muss man das auch verstehen. Also er hat jetzt nicht ein Jahr lang irgendwie für Caroline Bommer geschwärmt, er hat irgendwie sich ein Herz genommen. Also es ging ihm gut in der Zeit, also finanziell auch, also er hatte jetzt das Gefühl, dass er eine Familie ernähren kann, ja, und Caroline Bommer war eben sehr jung.
Jetzt hast du ja auch sehr viel von dieser Briefkorrespondenz gelesen. Du hast es auch schon angesprochen, und ich hatte in unserem Vorgespräch ja dieses interessante Erlebnis, dass du so herzerweichend von Caspar David Friedrich gesprochen hast, dass ich das Gefühl hatte, Mensch, ihr kennt euch persönlich. Mhm. Also so klang es ja. Und zwar hast du gesagt, dass er eine sehr derbe Sprache hatte. Wie hat sich das denn geäußert, oder wie hast du dann davon erfahren?
Naja, das macht ihn natürlich nahbar, ne? Mhm. Wenn man jetzt also solche Dinge auch wirklich von ihm weiß, ja. Und deshalb kommt dir das vielleicht so vor, weil ich dann natürlich also mir so eine Dinge auch gern merke. Also er hat, was ich ganz bezaubernd finde, also im tiefen Sachsen hat er sich damit wahrscheinlich zurückgehalten, aber er war einfach ein Pommer. Und als der hier oben diese Reisen und Wanderungen, der hat ja dann auch immer bei Fischern geschlafen oder in irgendwelchen Hütten und bei Bauern oder warum auch mal ein Bett bekommen hat. Also hier hat er einfach wirklich richtig platt gesnackt. Also das ist seine Sprache gewesen. Ja. Er hat einfach Plattdeutsch gesprochen, weil das haben ja eh irgendwie zu der Zeit alle, aber dieses Hochdeutsch hat er sicherlich in Dresden gehabt, und da ist er dann einfach immer frei heraus gewesen. Also es gibt einen Brief von ihm, in dem er schreibt, dass sich darüber beschwert wird, dass er immer nur Scheiße sagt. Also jedes dritte Wort sei Scheiße und muss ich jetzt mal so, kannst du ja piepen. Aber zumindest ist das etwas, worüber sich dann, ich glaube, er hat so bei einer Familie gewohnt, da gab es 2 Töchter und die haben sich dann darüber beschwert. Aber eigentlich war er wirklich, das war so frei raus. Also irgendwie, der hat sich da jetzt nicht so große Gedanken gemacht, wie er so rüberkommt. Eigentlich wollte er eh seine Ruhe haben und hat dann rausgeplautzt, was ihm so einfiel. Und das war dann eben auch meistens auf den Punkt.
Sehr schön. Du hast es sehr schön eingeordnet mit, er ist Pommer. Also das passt dann ja sehr gut. Da hat man eine gute Vorstellung. Ja, dann kommen wir mal auf Greifswald. Also ich persönlich, ich gehe tatsächlich gerne in der Umgebung spazieren hier in Greifswald, auch mit meinem Hund, die dann dabei hatte ich gerade gestern, habe ich dir vorhin auch schon das Foto von gezeigt, was ich gemacht habe, weil ich hatte gestern wieder das Glück, diese typische Caspar-David-Friedrich-Sicht auf die Stadt zu haben, ne? Irgendwie so die Wiesen bei Greifswald und irgendwie gefühlt, man sieht die Kirchen und dann hat man gleich so ein Gefühl von, ach, man ist ihm ganz, ganz nahe. Wann kam denn für die Greifswalder oder für diese Stadt hier die Bedeutung von Friedrich eigentlich so zutage? Gibt es da einen Anlass? Also, oder gibt es da einen konkretes Datum, wann die Stadt das merkte?
Nein, also damals war das natürlich so, dass Friedrich wirklich auch seinen Zeitgenossen sehr bekannt war insgesamt. Also es war ja auch wirklich skandalös, dieser Tetschner Altar, also so eine Darstellung von Religion in diese Landschaft gesetzt, oder aber dann der Mönch am Meer, das Bild, was ich vorhin schon erwähnt habe, was der preußische König gekauft hat. Das ist also so durch die Kritik gegangen, so durch die Decke, also das war auch, die haben es nicht gerafft, also es war für die unheimlich schwer begreifbar, was der da jetzt macht, so. Also er hat jegliche Perspektiven aufgegeben, alles, also Perspektive als zeichnerisches Element, und hat sich komplett befreit von allem, was so irgendwie erzählerisch, narrativ ist. Es waren einfach Flächen, wenn man sich das Bild anguckt, das tut ja wirklich richtig weh. Aber insofern war der dann durch die Kunstkritik auch unheimlich berühmt. Und Greifswald war ja auch eine Universitätsstadt. Das war ja, die haben ja jetzt irgendwie keine Provinzler gelebt. So, die haben das natürlich mitbekommen. Dann sind auch viele Bilder immer mal wieder hier an die Familie gegangen, die dann hier auch immer aufbewahrt wurden. Zum Beispiel die beiden Bilder, die im Pommerschen Landesmuseum hängen, die waren unheimlich privat. Die hat er seinem Bruder geschenkt, nachdem dessen Frau gestorben war. Also so als Trost, da ist seine Frau drauf. Ne? Aber Greifswald hat das durchaus wahrgenommen und hat auch natürlich das damals schon gefeiert. Aber ich habe mir inzwischen auch sagen lassen, dass diese Vergessenheit, in die Friedrich gegangen ist oder gefallen ist, nachdem er tot war oder noch ein paar Jahre vor seinem Tod, die gab es hier eigentlich nicht. Also Friedrich wurde in Greifswald eigentlich nie vergessen. Also es ging immer um die Bilder, wer hat was, und das ist eben super, dass da in seinen ganzen familiären Nachlässen immer auch irgendwie diese Gemälde oder Zeichnungen gehütet oder Zeichenbücher gehütet wurden und so weiter. Das ist eigentlich hier nicht passiert, so wie das in der ganzen größeren Öffentlichkeit war, dass keiner mehr Notiz davon genommen hat. Das ist in Greifswald eigentlich gar nicht so gewesen. Aber es gibt eben so gerade dann eben diese schwierige Geschichte, ne, dass also das Caspar-David-Friedrich-Institut ja unter den Nazis gegründet wurde und auch mit dieser Option auf Caspar-David-Friedrich, also das war ihr Maler, es war ihr deutscher Romantiker. Die Nazis haben sich eben Caspar-David-Friedrich als Ikone genommen für das, was sie wollten, was sie erzählen wollten, und das ist natürlich totaler Quatsch. Aber damit ist natürlich in Greifswald dann auch Caspar David Friedrich wieder, nochmal so wirklich mehr beachtet worden, aber eben in so einem aus so einem Hintergrund, der total schwachsinnig hergeholt war. So.
Zumal er da ja auch schon lange tot war.
Genau, da konnten die mit ihm machen, was er wollte, ne? Aber das ist in Greifswald dann leider auch passiert.
Jetzt hat er aber ja nicht nur in Greifswald wirklich Spuren hinterlassen, sondern ich sag mal so perspektivisch Richtung Rügen müssen wir unbedingt gucken. Auf Rügen hat er auch viele Spuren hinterlassen, alleine wegen seines super Gemäldes mit den Kreidefelsen. Und jetzt gibt's, oder du warst extra auf einer Wandertour. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das dachte ich, dass ich jetzt auf eine Wandertour gehe, aber ich bin eine Karte abgewandert sozusagen, und das war viel interessanter. Also es gibt ja auf Rügen den Landschaftsökologen Hannes Knapp, der sich eigentlich mit allem Möglichen beschäftigt. Also wie sah Rügen in der Steinzeit aus? Wie hat sich eigentlich die ganze Landschaft in Kulturlandschaften verwandelt? Das sind so seine Themen. Und dann ist er durch einen Zufall an Caspar David Friedrich, also durch Zufall kann man nicht an den geraten, aber ist an die Zeichnungen gekommen. Und dann hat es bei ihm also ganz große Fragen ausgelöst. Also dazu muss man sagen, Caspar David Friedrich hat gezeichnet unheimlich viel. Also es gibt ganz viele Skizzenbücher. Und er hat seine Bilder oder auch seine Skizzen niemals signiert. Und auch nicht mit irgendwelchen geografischen, also so, er hat nie eine Örtlichkeit vermerkt, aber er hat immer ein Datum vermerkt. Und Hannes Knapp hat eine wahnsinnige Arbeit sich gemacht sozusagen, also er hat die Zeichnungen sich genommen und dann anhand der Daten geguckt, welche Zeichnungen sind nacheinander entstanden. Also man kann es wirklich als fotografischen Beleg nehmen, diese Zeichnungen. Es ist nie gemauschelt worden von Friedrich. Da stimmt jedes Blatt und jeder Kirchturm und jede Mühle und jeder Wasserzipfel. Und Hannes Knapp hat mit seinem Wissen darum, wie die Insel zu der Zeit ausgesehen hat, nämlich, da war zu der Zeit noch gar kein Wald oder zu der Zeit war da ein Wald oder da stand eine Mühle, rausgefunden, wo diese Zeichnungen entstanden sind und die ganzen Blickpunkte wirklich lokalisiert. Und das war so unglaublich. Also das war sozusagen einmal die Wanderung, die ich mit ihm erstmal auf dem Papier erlebt habe, dass er gesagt hat, also diese Zeichnung wird gestritten, wird behauptet, das sei vielleicht sogar irgendwie in der Nähe von Wolgast entstanden oder meinetwegen sogar wirklich im Böhmischen und so weiter. Aber es ist genau diese Stelle. Und dann hat er so wahnsinnig tolle Sachen rausgefunden. Also wirklich so eine Zeichnung von der Düne. Man kann die Düne zum Beispiel vom Mönch am Meer direkt aus einer Zeichnung nehmen. Also man sieht dann immer so diese in Karos aufgeteilten Zeichnungen. Das heißt, daran erkennt man, dass er es hundertprozentig auf ein Gemälde übertragen hat. Also da hat er immer Versatzstücke genommen, die aber auch hundertprozentig aus seinen Zeichnungen kommen. Und das war etwas, was mich total beeindruckt hat. Also wie Hannes Knapp es hingekriegt hat, diese 6 Reisen, die Friedrich unternommen hat, die sind zum Teil mal 3 Wochen gewesen, mal 3 Tage, wirklich zu rekonstruieren anhand der Zeichnungen, die er von ihm gefunden hat. Also am 10.6. war er meinetwegen in Mönchgut. Ah ja, und dann ist er, und er kannte ja den Pastor in Borbin und er kannte auch Kosegarten in Altenkirchen. Aber wie er das geschafft hat, innerhalb von 2 Tagen da anzukommen, das ist dann immer noch mal so ein bisschen, also wo man sagen muss, er muss richtig stramm gewandert sein sozusagen.
Weil er da also, zu Fuß hingelaufen ist.
Er hat alles zu Fuß gemacht, also mehr weiß man nicht. Aber das ist auch immer noch wirklich verblüffend, dass er also von einem Tag, also man muss es wirklich sagen, so Südstrand Göhren und 2 Tage später ist er dann in Altenkirchen und zeichnet da. Und das ist wirklich alles datenmäßig vermerkt. Und das ist zum Beispiel wirklich beeindruckend. Und du hast jetzt nach dieser Wanderung gefragt. Ja, es wird eine geben. Und zwar
also
auch,
man kann die dann nachempfinden sozusagen.
Man kann die sowieso nachlaufen. Also das ist damit jetzt auch also offenkundig. Aber die wird es auch als öffentliche Wanderungen in dem Sinne nicht, aber als Fahrradtouren geben.
Als Fahrradtouren, weil das ist nicht mehr zumutbar, die Strecke.
Naja, es wird auch nicht um die ganzen Strecken gehen. Das ist selbst auch wirklich also nicht mehr zumutbar in dem Sinne, weil es ist ja auch nicht mehr nur eine schöne Wanderroute, sondern da führen ja jetzt irgendwelche Straßen lang. Und das wird so von Altenkirchen nach Kap Arkona zum Beispiel eine Fahrradtour geben. Aber da in Kassnewitz, dieser ganze Umkreis sozusagen von, er ist also direkt von Kassnewitz zum Beispiel aus losgelaufen und hat für die Landschaft mit Regenbogen die ersten Skizzen gemacht oder die Skizzen überhaupt. Und das wird es als Wanderung auch geben. Das ist nicht sehr lang.
Und das ist jetzt anlässlich des Jubiläumsjahres, dass dort diese Wanderrouten oder Fahrradtouren, muss man dann ja sagen, angeboten werden?
Ja, also Rügen hat sich da erst langsam bewegt, aber dann doch glücklicherweise so, dass alle ganz glücklich jetzt sind und zufrieden, dass doch viel passiert ist. Also das ist zum Beispiel eben, das eine hat aber eben, wie gesagt, was mit diesem unglaublichen Wissen von Hannes Knapp zu tun, wie diese Insel mal aussah und der weiß ganz genau, welcher Stein wann wo lag. Also gut, es gab da vielleicht auch noch ein bisschen Bewegung durch Eis und was auch immer. Also das, dann hat also dieser Verein, der sich darum gegründet hat, auch dafür gesorgt, dass jetzt an der Anlandestelle, also Friedrich ist ja von Greifswald immer losgelaufen und dann muss er über Steilbrode nach Gliwice übergesetzt sein oder auch mal mit einem Segelboot an die Stelle gekommen sein, also auch mal in Lauterbach gelandet sein. Also es ist jetzt gerade am Wochenende eine Statue eingeweiht worden, also eine ziemlich große Caspar-David-Friedrich-Figur, die einfach so deutlich macht, hier ist Friedrich immer auf diese Insel gekommen. Und darauf sind die Rügener ja auch stolz. Ja? Also die werben ja mit dem Slogan, sie kennen die Kopien, wir haben die Originale und meinen damit ihre Landschaft. Ja, da gibt es viel, was auch nochmal mit in Zusammenhang kommt, Vorträge und eben auch gerade diese Blicke in die Natur. Also da wird, das ist auch jetzt nicht aufzählbar, es sind ganz viele Künstler, die sich mit kleineren Sachen beteiligen, mitmachen, also irgendwas einfallen lassen haben. Also Rügen ist auf alle Fälle dabei.
Sehr gut, Rügen ist dabei. Dann kommen wir nochmal zum Jubiläum und gucken mal auf die ganzen Sachen, die es sonst noch gibt. Also Rügen hast du jetzt schon angesprochen. In meiner Wahrnehmung gibt es ja momentan überall Caspar David Friedrich. Also wie gesagt, Rügen, Hamburg, Berlin. Also gerade Hamburg war ja auch irgendwie eine Riesenausstellung. Ich glaube, du hattest gesagt, die ist sogar komplett ausverkauft inzwischen. Ja, was ist jetzt in Greifswald? Wenn man jetzt mal ganz ketzerisch fragt, unsere Geburtsstadt, kann Greifswald mit diesen ganzen Städten mithalten? Lohnt es sich, hierher zu kommen?
Also das hat zum Beispiel auch Florian Ilias mir im Interview gesagt bei der Eröffnung, als ich ihn gefragt habe, was will denn eigentlich jetzt, also was ist so besonders, was hat er für eine Nachricht an die Greifswalder?
Ja.
Und er hat gesagt, die wissen, die sind jeden Tag da, wo der war.
Das stimmt.
Und das ist überall zu sehen. Also wenn man seine Zeichnungen kennt, erkennt man Greifswald, ja, also zum Beispiel da, wo die Sparkasse drin ist, ja, im Markt, da wohnte sein Bruder Heinrich und der war auch Lichtgießer und deswegen kann man zum Beispiel bei dem Marktplatz Aquarell, das ist ja aus so einer leichten Anhöhe aquarelliert, da hat er seine ganze Familie auf den Marktplatz gestellt, wahrscheinlich nicht, aber er hat es so angelegt, dass man seine Familie dann eben mal so einmal ganz, also ganz versammelt hat. Das ist alles noch da. Es ist wirklich alles wieder erkennbar und das ist wirklich besonders, also wenn es nicht das gleiche Pflaster ist, aber es ist eben dann der Ort, an dem er lebte und auch gelitten hat. Es gibt diesen Wallgraben noch, in dem sein Bruder ertrunken ist und also alles, was auch irgendwie mit ihm auf den Weg gegangen ist, von hier aus nach Dresden. Weiter wollte er ja nicht oder ist ja auch nicht gekommen. Er hat ja auch irgendwie keine größeren Ambitionen gehabt. Also keine Ahnung, Dresden auch noch zu verlassen, also großartig, ja. Oder nach Italien zu fahren, wo er immerhin eingeladen wurde. Aber Greifswald hat diesen Ort, er hat natürlich dieses Geburtshaus, man darf es nicht vergessen, also 1901 ist das ja auch mal wirklich abgebrannt. Es gibt nur noch einen historischen Teil, der aber eben irgendwie auch so, naja, wie man so jetzt das eben auch als Museum aufbereitet hat, zu besichtigen ist. Aber eigentlich ist es der Ort, an dem Friedrich sozusagen von diesem Jungen zum, ja, jungen Künstler wurde durch sehr viel Innenschau, sehr viel das, was ein Künstler eben ausmacht, ja, also sich da an der Stelle auch ernst nehmen zu können oder zu müssen und einfach zu wissen, ich kann nichts anderes, ich muss das jetzt so machen.
Jetzt im Blick, also ich habe ja eben vorhin auch schon gesagt, ne, also wie du schon auch sagtest, wenn man in Greifswald unterwegs ist, kommt man an ihm nicht vorbei. Also ich stand auf der Wiese gestern und habe diesen Blick, da ist er auf jeden Fall. Was hat denn Greifswald sonst noch jetzt hier im Jubiläumsjahr zu bieten? Vielleicht nur so ein ganz kurzer, wir haben ja ein paar Highlights, das weiß ich. Vielleicht kannst du so ein paar mal anschnitzeln.
Natürlich als nächstes am 7. April diese große Einweihung von den Olafur Eliasson Domfenstern. Das wird, glaube ich, also nochmal also vor allem auch forever, ja, also so eine Domfenster werden jetzt in 500 Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr verändert, aber
wie sehen die, was zeigen die denn, die Domfenster?
Naja, da hat er sich eben auch inspirieren lassen, dieser Olafur Eliasson, das ist ja wirklich ein international absolut renommierter Künstler, also sagen wir mal Lichtkünstler, aber da gibt es noch viel mehr, also sehr konzeptionell, arbeitet wahnsinnig viel auch mit Natur, Landschaft, aber eben auch übersetzt in Licht. Ja, und er hat die Domfenster, die ja seit, ich weiß nicht, 1875 nur noch Fenster verglast waren, in Rautenverglasung. Ja, und das war auch immer ein Wunsch der Domgemeinde, so wir möchten gerne mal wieder bunte Fenster haben. Und da wurde also kurz mal angefragt, also so, okay, der sagt bestimmt sowieso nee, aber er hat ja gesagt. Und er hat wirklich ein ganz schönes Konzept vorgelegt und das ist auch schon, also die Fenster sind schon eingebaut, okay. Aber komplett verhängt natürlich, da braucht man jetzt gar nicht hingucken vor dem 7. April, aber großartig, also Vorlage für diese Bilder war das Gemälde von Friedrich Huttens Grab, wo sozusagen so changierend von unten nach oben in diesen drei gotischen Fenstern sozusagen die Sonne aufgeht, ja, also das geht von dem dunklen Blau und Lila bis nach oben in so ein Orange, Gelb, Rot und endet mit so einem göttlichen Blau. Und das hat er eigentlich also auch mit seiner eigenen Schrift dann nochmal versehen und übersetzt. Und das könnte spannend werden. Also es sind doch viele Domgemeindemitglieder, die so, nachher wird es so dunkel. Aber dafür hat sich Eliasson auch noch einen Trick einfallen lassen. Und
also 7. April merken wir uns. Können wir denn hier auch nochmal die Gemälde sehen?
Also, da gibt es jetzt natürlich noch mal was ganz Aktuelles auch immer wieder, weil es gibt drei Sonderausstellungen, die das Pommersche Landesmuseum in diesem Jahr laufen hat. Und dafür haben die sich wirklich so Geburtstagsgäste eingeladen. Und das ist wirklich sensationell, dass also in der ersten Ausstellung, die jetzt beginnt, das sind Lebenslinien, die erzählt vor allem erstmal von dem, was Friedrich hier in Greifswald war. Es gibt so kalligraphische Übungen, also alles, was der so als Junge, was davon noch so da ist, seine ersten Zeichenübungen und so weiter. Also da gibt's wirklich eine schöne Sammlung, die konnte das Museum auch gerade mal nochmal erweitern. Und da wird es eigentlich sozusagen erstmal eingeführt, das Thema. Und dann geht's im August los. Und das ist ja dann die Ausstellung, die direkt wirklich über seinen Geburtstag läuft. Am 5. September ist der. Und da kommen die Kreidefelsen hierher. Und die waren wirklich noch nie hier. Also die waren wirklich noch nie in der Region. Und das ist für das Museum also so aufregend, dass die sich jetzt schon, also das ist wirklich so eine große Begeisterung und Freude schon in diesem Museum. Also ich habe den Eindruck, die schlafen da neben dem Bild dann. Also weil man möchte es nicht mehr loswerden. Aber es ist also passiert dadurch, dass es also diese Möglichkeit gab, dieses Bild hierher zu bekommen, was auch erst vor ein paar Jahren möglich war, also das zu klären, weil die Stiftung, die dieses Bild hat in Winterthur in der Schweiz, die hatten immer die Auflage, es darf auf gar keinen Fall verliehen werden, es darf Winterthur nicht verlassen, und das hat sich geändert. Also und deshalb haben die Möglichkeit bekommen, wirklich dieses Bild, was jetzt in Hamburg gezeigt wurde und jetzt nach Berlin in die Alte Nationalgalerie geht, also im Zwischenraum wirklich hier auch nach Greifswald zu bekommen. Und in der dritten Ausstellung Sehnsuchtsorte, die dann im Oktober beginnt, da kommen wirklich die Wiesen aus Greifswald hierher. Und das ist wirklich so für alle
Gänsehaut.
Wahrscheinlich. Und der Greifswalder Hafen, auch ein Bild, was der Nationalgalerie in Berlin gehört. Und die Wiesen aus Greifswald kommen aus der Kunsthalle Hamburg. Und das sind alles so Momente für das Pommersche Landesmuseum, die so natürlich ganz stolz und groß geworden sind. Sie sind das schon immer. Sie sind auch immer ernst genommen worden von den anderen Museen. Also das ist immer auf Augenhöhe gewesen. Aber jetzt kommt natürlich noch was dazu, so dieser Austausch, den die miteinander haben, die besuchen sich, hier kommen jetzt wirklich die Winterthurer, kommen alle her, und also Greifswald wird damit nochmal eine ganz besondere Aufmerksamkeit bekommen, die also wirklich durch dieses Jahr natürlich und auch durch die Anstrengungen, die Greifswald unternommen hat, auch das Pommersche Landesmuseum, zu sagen, wir machen da jetzt nicht nur den Geburtstag, sondern wir machen Jubiläumsjahr, und das führt einfach dazu, dass Greifswald so, also es wird so eine internationale Aufmerksamkeit bekommen, und das haben die sich wirklich hart erarbeitet. Das sehe ich schon so. Also Greifswald, das Kulturamt, das kommt mir wirklich so vor, als sei da wirklich viel, viel gute Zusammenarbeit möglich, auch mit dem Pommerschen Landesmuseum. Und die haben wirklich viel möglich gemacht. Und ich glaube, da haben die eben auch diesen Erfolg, können die sich dann auch wirklich auf die Fahne schreiben, ja. Greifswald wird ein Ort sein, der auch international bekannt wird. Und dazu kann ich dann gleich auch nochmal sagen, dass das Bild Neubrandenburg, was ja da im Museum hängt, also es gibt ja 6 Bilder, die dem Museum gehören, im nächsten Mai, Februar geht es, glaube ich, los, im nächsten Februar 2025, also nach dem Jubiläumsjahr nach New York geht. Also unglaublich, ja, also mit welcher Expansion die auch dann jetzt weitermachen, ne? Also New York wird das ausstellen.
Ich sag ja, also das, man kann ja nur Ilias nochmal wiederholen. Toni ist groß, aber Friedrich ist größer, und der geht sogar nach New York. Mit diesen Worten, liebe Juliane, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und uns an deinem wahnsinnigen Wissen über Caspar David Friedrich hast teilhaben lassen.
Ja. Danke. Also ich freue mich, dass ich hier war, und ich hoffe, dass das viele Menschen begeistert, die sich hier irgendwie in Greifswald jetzt noch ein bisschen mehr mit Caspar David Friedrich beschäftigen wollen.
Ja, in Caspar, auf jeden Fall hier in Greifswald und vielleicht ja auch auf Rügen bei diesen tollen Touren, die du beschrieben hast. Also das fand ich auch schon sehr cool, dass man sich die jetzt angucken kann. Also danke dir. Wenn Sie nun noch mehr über unseren Romantikmaler hören möchten, dann finden Sie eine große Auswahl an Podcasts über ihn und seine Kunst auch in der App der ARD Audio. Unter anderem eben den von mir schon angesprochenen Kunstkarten von Juliane, aber auch viele kürzere Episoden, zum Beispiel auch die Folge, die sich ausschließlich mit der Frau an seiner Seite befasst, von unseren Kollegen von WDR 5. Ich verlinke Ihnen natürlich alles in unseren heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie, bis ganz bald.
NDR MV Podcast Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.